Bibelvers ist bekannte Stelle. Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Die andere Übersetzung sagt, ich fordere euch nun auf, Geschwister, aufgrund von Gottes Erbarmen, eure Körper als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, das ist euer vernünftiger, geistlicher, wahrer Gottesdienst. Ist zwar nicht explizit, aber in einigen Übersetzungen im Englischen ist das Wort deshalb oder daher ist dort erwähnt. Das ist ja, Römer 12 ist ja sozusagen als eine Schlussfolgerung. Paulus zieht eine Schlussfolgerung, was er 11 Kapitel lang gelehrt hat, dargelegt hat, die Wahrheiten, die er da erkannt hat. Ja, das ist ein Dilemma für Bibelübersetzer, genau dieses Wort, das Wort vernünftig hier hinzukriegen, weil das ist eine Kombination von intellektuellen Solidität. Es ist solide, was die hier Paulus beweisen möchte. Es ist vernünftig, aber auch hat eine geistliche Dynamik mit dabei. Deswegen ist es ein schwieriges Wort, dann wirklich alles in einem zu packen. Und es gibt wirklich beides. Und das Problem ist in unserer Gesellschaft, wir trennen ja immer spirituell und praktisch, stimmt's? Und das ist immer geistlich und das ist praktisch. Ich sage, nein. Warum muss diese beide Qualitäten getrennt halten? Ja? Es gibt nichts Praktischeres als wahre Geistlichkeit. Weil geistlich ist immer dann praktisch. Es ist vernünftig, es ist gesund und natürlich auch rational, das zu tun. Deswegen ist toll hier, was Paulus, diese Schlussfolgerung, nachdem er das alles erklärt hat, deswegen liebe ich diese Bibelvers hier von Neue Genfer Übersetzung, die einzige angemessene Antwort, das Logische, deswegen gesagt, ist man unvernünftig, unlogisch, also auf gut Deutsch sagt, du bist blöd, wenn du das nicht machst. Ist unvernünftig. Nachdem Gott seine Gnade, seine Erbarmung gezeigt hat, der Erbarmungen, also in Elberfelder sagt er, durch die Erbarmungen Gottes Plural. Und dann kommt dann Vers 2 und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Durch Anbetung wird dein Verstand geschärft. Denkt kein Mensch, ne? Weil wir denken immer, ja, geistlich ist immer. Nein. Durch Anbetung wird dein Verstand geschärft. Und zwar Gott gegenüber. Dein Geist wird geschärft, deswegen auch Fasten. Dass wir schärfen unseren Geist, dass wir wirklich voll scharf sind. Und du beginnst dadurch diese Entfaltung der guten und annehmbaren, vollkommenen Willen Gottes in deinem Leben zu entdecken. Ich glaube, jeder möchte den Willen Gottes für sein Leben entdecken, stimmt's? Ich hoffe, dass du das entdecken willst. Und da beginnt die Anbetung. Den Willen Gottes für dein Leben zu entdecken. Was will er? Das Gute, das Wohlgefällige, was Gott gefällt. Und das Vollkommene. Nichts ist schöner, als wirklich im Zentrum des Willens Gottes zu leben. Das ist der perfekte Platz für dich, ist genau im Zentrum seines Willens. So zu leben. Nur deswegen, das Römer 12 ist der Wendepunkt im Römerbrief, ja. Wenn du Römerbrief studiert hast, Alle, die ganze theologische Abhandlung von Paulus landet hier im Kapitel 12 an. Und von da an kommt dann die ganze praktische Umsetzung von der Lehre. Ja, deswegen sage ich, Lehre oder Doktrin ist immer praktisch in der Bibel. Alles, was wir in der Bibel liest, es wird zuerst gelehrt, es wird das Fundament gelegt und dann wird immer praktisch. Ja, weil wenn das nicht praktisch ist, ist dann wirklich keine Lehre. Das ist irgendwas, so wie die Griechen in Areopag, Apostelgeschichte 17, die haben den ganzen Tag nichts anderes als nur Palaver, nur diskutiert, aber keine Belange in ihrem Leben, das hat nicht gegriffen. Aber biblische Lehre ist immer dann praktisch umsetzbar in unserem Alltag. So deswegen wollen wir ja auch, dass die Predigten so, dass es anwendbar ist in unserem Leben, in unserem Alltag, jeden Tag. Und hier ist genauso. Ja, Lehre ist ja nicht nur eine Kombination von Ideen, sondern Lehre sind Verhaltensrichtlinien von Gott, die im Wesen und in Wahrheit des lebendigen Gottes verwurzelt sind. Wow. Es verwurzelt in seinem Wesen, in seiner Wahrheit. Und hier, der Dreh- und Angelpunkt, fließt diese ganze Tatsache, was Paulus dann vorher erklärt hat, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt worden sind. Wow. Ja. Das ist Grund genug, unser Leben hinzugeben. Ja. Dass wir in Christus Jesus vollkommen angesehen werden. Als ob du nie gesündigt hättest. Das ist jetzt ein Amen, wirklich. Gott sieht dich ohne Sünde. Kannst du dir das vorstellen? Du kannst das nicht glauben selber, ne? Aber so sieht Gott dich an. Aufgrund dessen, was Christus Jesus am Kreuz für dich getan hat. Wir müssen immer diese Wahrheit immer hören, stimmt's? Weil wir selber manchmal nicht glauben, dass Christus, dass er so gelitten hat, damit wir wirklich Beziehung wieder zum Vater haben. Dass wir vollkommen und dass wir ohne Verdammnis sind. Römer Kapitel 8 kennt ihr ja alle. Es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ah. Also jedes Mal, wird er, oh. Ja, da muss man eigentlich geistlich ausflippen. Ja, da muss man wirklich hier Schabach und Barak, ne, und Tehila, ne, also wie ein Verrückter benehmen, rasend sein, weil, ja, das ist doch, wenn das nicht Grund ist, Gott zu loben, dann weiß ich auch nicht. Ja, dass Gott seine Liebe in uns hineingegossen hat. Stimmt? Die Liebe Christi ist hineingegossen durch den Heiligen Geist in Römer Kapitel 5. Und hier ist auch was Tolles. Dass nichts und niemand dich von seiner Liebe trennen kann. Oh. Der Himmel kommt auf die Erde, deswegen feiern wir Weihnachten. Und nichts kann uns trennen. Und sein Name heißt Immanuel. Ne? Gott ist mit uns. Und Gott ist nicht nur mit uns. Gott ist in uns. Und wenn es in dir ist, wenn du auf Toilette gehst, ist er auch mit dabei. Ja, egal wohin, ist er auch mit dabei. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Und jetzt kennt ihr alle, Kapitel 9, Kapitel 10 und Kapitel 11. Die bekannteste Stelle. Ja, eine dramatische Weise veranschaulich hat Paulus hier versucht, wie die Rebellion seines Volkes gegen ihren Messias die Juden nicht von Gottes göttlichen Plan abbringen kann und ihm trennen kann. Wahnsinn. Die können machen, was sie wollen. Gott sagt, ich bleib dran. Warum? Weil er ein Gott des Bundes ist. Egal wie ihren Bund da verletzt hat, Gott sagt, ich bin treu. Deswegen, auch wenn wir untreu sind, ist er treu. Und Gott hat das bewiesen, auch seinem Volk gegenüber, dass er treu ist. Bis heute. Und mit dem Wunsch, dass dieses Volk wieder zurückkehren zu ihrem Messias. Und das wird auch. Gott ist der Vollstrecker seines eigenen Wortes, stimmt's? Halleluja. So, nach diesen ganzen tiefen theologischen Wahrheiten schließt Paulus sehr schnell. Ja. Deshalb bitte ich euch, betet Gott an. Worship him. Betet ihn an. Und benutzt dazu euren Körper. Das ist ja das Problem, wir denken immer, unser Körper ist nicht so wichtig. Ey, das ist wichtig. Weil Anbetung bedeutet Hingabe an Gott. Und dazu brauchst du, um hingegeben zu sein bei Gott, brauchst du deinen Körper. Ja, viele denken so, ja, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er braucht es. Er wohnt in dir. Deswegen musst du deinen Körper benutzen. Die freiwillige Hingabe ist die Grundlage der Anbetung. Jesus sagt, wer mir nachkommen, was? Will. Das ist deine Entscheidung. Das ist freiwillig. Du bist nie gezwungen. Aber weil du geschmeckt hast, weil er so gut ist, weil er seine Liebe dir geoffenbart hat, ist die logische Antwort. Alles andere ist komplett unlogisch. Wenn du alles geschmeckt hast und du weißt, und dann deine Reaktion nicht Hingabe ist, da passt alles nicht zusammen. Deswegen gesagt, freiwillige Hingabe ist die Grundlage, weil Jesus der Grund ist. Er hat alles getan. So, Hingabe bedeutet, alles, was ich bin, alles, was ich habe und alles, was ich sein werde, gehört Gott. Amen. Und es gibt ein paar Beispiele der Hingabe. Ich nehme nur ein paar. Wir haben schon nur einen gesprochen, Vater Abraham. Ne? Dieser Akt, Isaak zu opfern, war Hingabe an Gott auf eine radikale Gehorsam. Und ihr Lieben, Gott sucht immer noch heute Anbeter wie Abraham, welcher willig war, alles zu geben. Und Gott nichts vorenthält aus Liebe zu Gott. Aus Liebe, nicht aus Zwang. Meine Frage, vorenthältst du etwas zu Gott gegenüber? Wenn ihm alles gehört, dann ist dein Leben, deine Zeit, deine Ressourcen, gehört ihm, stimmt's? Eine meiner Lieblingsstory ist diese Frau hier. Maria mit ihrem Alabasterfläschchen, kennt ihr, ja? Johannes Kapitel 12. Ihr wisst, dass dieser teure Parfum hat sie aufgemacht und auf Jesus ausgegossen. Was ein starkes Bild für Hingabe ist. Weil das Fläschchen hat ja einen versiegelten Verschluss. Einmal geöffnet, muss das verbraucht werden. Keine portionsweise Hingabe. Wie ist bei uns? Weil manchmal habe ich den Eindruck, unsere Hingabe ist portionsweise. Mal Sonntag, vielleicht Mittwoch. Alles. Gieß ihn aus. Deswegen, das ist dieses Symbol, die wir auch ab und zu mal gesungen haben. Ne? Gieß ihn aus. Gieß deinen Lobpreis auf ihn aus. Dein Herz, dein Leben vor Gott auszugießen, das ist Hingabe, das ist Worship, das ist Anbetung. Unser Leben auszugießen. dein Herz, deine Liebe auszugießen. Das ist Anbetung, das ist Hingabe. Ja? Und Gott möchte, dass du dein Leben auf ihn ausgießt. Und das ist das Symbol von Anbetung. Und dann natürlich der beste Anbeter aller Zeiten ist unser Herr Jesus Christus. Diese totale, radikale Hingabe an den Willen des Vaters. Immer wieder, wenn du das Evangelium liest, nicht das, was ich will, sondern was der Vater will. Immer. Auf Gott. So deswegen sage ich, hey, gebrauch doch deinen Körper als Hingabe für Gott. Ja? Für manche Leute ist es unvorstellbar, das zu tun. Aber das ist das Natürlichste der Welt eigentlich, unser Körper einzusetzen. Ja? Dinge auszudrücken. Hier, wir benutzen unsere Hände zum Beispiel, um das auszudrücken. Stimmt's? In vielen Kulturen. Ja? Wir reden eigentlich auch. Ja? Es gibt so bestimmte Geste, die durch unsere Hände passieren. Ja? Ich kenne das sicherlich beim Autofahren. Ne? Der andere zeigt Vogel, der andere zeigt Stinkefinger, alles und so weiter, was mit Händen. Stimmt? Es gibt Dinge, die du zeigst, dann es freut dich, und es gibt Dinge, die gezeigt ist, gesagt, dann denkst du, gesagt, was ist denn das jetzt? Ja? Und so ist das total normal. Ja? Bestimmte ethnische Gruppe, ja? Die können ohne ihre Hände nicht reden, ja? Unsere italienische Geschwister hier. Ja? Ohne Hände, dann reden sie nicht eigentlich, ja? Ihr wisst ja, was das ist, oder? Wisst ihr das? Ein toter Italiener heißt es. Weil Italiener reden ja so. Und wenn so ist, dann ist ein toter Italiener. Spaß, Spaß. Hab ich von unseren italienischen Geschwistern gelernt. Weil die reden ja immer, ja, und so. Immer mit den Händen, ja. Und unsere jüdischen Geschwister sind auch so, ne. Dann gab's mal einen Pastor mit seinem Übersetzer, hat so irgendwie Verfahren in Israel am Straßenrand, dann versuchen sie damals noch mit ihrer Landkarte, ne? Und dann kam dann ein israelischer Bauer mit zwei Wassermelonen in der Hand, und der Übersetzer fragte, hey, kannst du uns helfen? Wo sind wir denn hier? Und wie fahre ich dann nach Haifa? Er steht da und dann sagt er dann zu dem Übersetzer, nimm. Und dann zu dem anderen Pastor so, nimm. Und dann fragen sie sich, warum? Und dann sagte dann der jüdische Bauer, ich weiß nicht. Der kann doch sagen, ne? Aber der muss. Ich weiß nicht. Um zu zeigen, ich sage, als ob gesagt, ohne seine Hände die zwei nicht verstanden. Aber unsere Hände ist Ausdruckskraft eigentlich. Auch deswegen ist in Anbetung gefragt. Ja? Das ist die Idee Gottes. Deswegen sagt Gott, hey, benutzt doch das, um dich selbst mir zu präsentieren. Als Hingabe. Und das ist ja nur ein Zeichen von ganzem Körper, von deinem ganzen Leben. Wenn du deine Hände hebst, ist ja nur ein Ausdruck davon, was eigentlich dein ganzes Leben ist. Stimmt's? Und deswegen sagen, hey, Gott sagt, die Grundlage dafür ist, präsentiert dich als lebendiges, heiliges und Gott wohl annehmbares Opfer. Gib die hin. Ja? Das ist das geschäftigste Glied von ganzem Körper, ist deine Hände. Jeden Tag. Benutzt doch das als Hingabe, benutzt doch das als Ausdruck deiner Liebe. Heb doch die Hände. Und deswegen wollen wir kurz einfach hier dieses Zeichen, wenn wir uns präsentieren, unseren Leib, heilig, Gott wohl annehmbar, wenn wir unsere Hände heben, was bedeutet das eigentlich? Und zwar, der erste, sich ausstrecken, bedeutet das, wenn ich meine Hingabe gesagt, ich strecke mich nach Gott aus, ja, und ich präsentiere mich Gott. Klagelied, Kapitel 3. Vers 40. Prüfen wollen wir unsere Wege und erforschen und umkehren zu dem Herrn. Lass uns unser Herz, und jetzt kommt was, samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. So, indem du deine Hände hebst, dann gibst du dein Leben hin, dann nimmst du auch dein Herz mit. Das ist als Zeichen. Ich gebe mein Leben hin, ja. Lord, I give you my, kennt ihr noch das Lied, ja? I give you my, ja. Ja, einfach, ich gebe mein Leben hin. Ich strecke mich nach Gott aus. Ich präsentiere mich Gott. Ich gebe dir das. Und zweite Bedeutung heißt bitten. Ja? Psalm 63, Vers 5. So werde ich dich preisen während meines Lebens oder mein ganzes Leben lang, meine Hände in deinem Namen aufheben. Dieses Lied wurde geschrieben, als David nicht in Palma de Mallorca irgendwo oder in Haifa sein Caipirinha trinkt, sondern er rannte um sein Leben. Er war in der Höhle, als er dieses Lied geschrieben hat. In dem Moment der Dunkelheit in seinem Leben, wo alle gegen ihn, alle wollten ihn umbringen irgendwie, er rannte um sein Leben und dort trotzdem in dieser Höhle erhebt er seine Hände und sagt, ich werde dich preisen, meine Hände zu dir erheben. Eigentlich, er kann so sagen, ich weiß nicht mal, ob ich morgen überlebe, aber trotzdem gebe ich mein Leben hin und trotzdem erhebe ich meine Hände. Und irgendwie auch eine Bitte an Gott. Gott, ich bitte dich. Ja, ich brauche Rat, ich brauche Weisheit. Komm, und Gott gib ihm Strategien, wie er die ganze Zeit nicht gekriegt hat. Ja, aber interessant, die andere Bibel sagt, denn Gott war bei ihm. Denn Gott, der Heilige Geist, ist mit ihm. Deswegen ist es wichtig, immer wieder Gott zu bitten. Um Weisheit, stimmt's? Wir brauchen Weisheit noch mehr in dieser Zeit. Wir brauchen Rat von Gott. Bitten doch, dass der Herr zu uns, während du dein Leben hingibst, dass er dir leitet und führt. Drittens ist einladen. Es gibt keine Bibelstelle, weil es eine lange Passage ist von 2. Chronik, Kapitel 6, ab Vers 12 bis Kapitel 7, Vers 10. Ihr kennt diese Geschichte, als König Salomo den Tempel weihte. Der König ist in seinem Gewand, mit seinem königlichen Gewand, stand auf dem Podest vom Volk. Und was macht er? Er kniete sich nieder vom ganzen Volk und hob die Hände und sagte, Gott, du bist der große Gott. Selbst der Himmel, der Himmel, könnte nicht fassen. Wie viel mehr diese Tempel, den wir gebaut haben. Aber wir laden dich ein. Komm und erfülle den Tempel. Und eine der schönsten Story überhaupt. Die Priester konnten ihren Dienst nicht, was? Verrichten. Denn der Tempel ist erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Oh, das ist jedes Mal, wenn ich diese Story sage, Herr, wenn damals im Alten Testament so ist, wie viel mehr eigentlich? Das ist doch der Tempel. Und der Heilige Geist, Gott selber wohnt in dir. Das muss doch Herrlichkeit genug sein. Und das ist ja das Problem. Wir denken immer, ah ja, damals. Ja? Hey, jetzt ist doch viel besser. Gott selber wohnt in dir mit seiner Herrlichkeit, mit seiner ganzen Kraft. Und deswegen sagen, hey, wir brauchen doch Gottes Gegenwart jeden Tag. Ich hoffe, du brauchst ihn, ja. Aber wie oft sind wir dann, naja, ohne wirklich diese Hingabe an Gott und aber ihn einladen und sagen, hey, ich brauche das. Ich brauche mehr denn je die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und deswegen wollen wir auch als Gemeinde immer wieder das betonen. Wir brauchen die Gegenwart Gottes hier. Wenn der Heilige Geist nicht präsent ist in diesem Haus, dann können wir wirklich einpacken, können wir nach Hause gehen. Brauchen wir uns nicht. Versteht, was ich meine? Weil das hat keinen Sinn. Wenn Gott nicht gegenwärtig ist, wenn Gott nicht zu Hause ist, wenn Gott seine Herrlichkeit nicht offenbart ist. Und deswegen wollen wir immer wieder einen Raum schaffen, ihm Raum geben, dass er kommt, dass er sich bewegt, dass alles, was Gott tun möchte, soll getan werden. Wir wollen wirklich nah an seinem Herzen sein, dass er hier präsent ist. Ja, wir brauchen seine Gegenwart. Ich möchte als Pastor sagen, Herr, ich brauche deine Gegenwart hier in der Gemeinde. Und hoffentlich wir als Gemeinde auch sagen, wir brauchen seine Gegenwart. Ja, und so wollen wir wirklich unsere Hände ausstrecken, so wollen wir wirklich uns hingeben und sagen, Herr, ich möchte wirklich nicht nur an diesem Ort, sondern an diesem Ort hier. Ja, jeden Tag bei dir, bei der Arbeit. Denn jedes Mal, wenn du vorbeigehst, dein Kollege merkt immer wieder, was ist an dir anders als bei mir? Versteht ihr? Das muss doch so passieren. Wenn du einkaufen gehst, ja, mit deiner Truhe, die Leute müssen sagen, weil die Gegenwart Gottes mit vorbeizieht, müsste ja die Leute merken. Ich hoffe, dass sie merken. Wenn die Bibel sagt, dass wie die Priester wir so gesalbt sind, triefen von Fett, dann musst du eigentlich an Salbung spuren, sichtbar durch dein Leben irgendwo. Ich hoffe, das ist mein Gebet, dass wir als Gospelhaus, dass dein Leben so gekennzeichnet ist von der Gegenwart Gottes überall, der in dir ist und wenn du hingehst, wenn du als Lehrerin arbeitest, deine Schüler und Schülerinnen werden sagen, wow, was ist denn das? Wenn du im Krankenhaus arbeitest, die Gegenwart Gottes ist da, jedes Mal. Wir haben gerade mit unserem Lehm-Teilnehmer, wir haben gesagt, wir segnen. Wir haben gerade jetzt am Freitag wirklich jedes Paar gesegnet und wir waren so die volle Dröhnung gekriegt. Ja, das war total, boah, ich merke, wie in unserer Gruppe, die können geistlich richtig Bäume ausreißen. Ne? Ich sag, wo ist der nächste Teufel? So ungefähr. Ja, weil die war so gebläst, ja, richtig, du merkst, ich sag, hey, stell dir mal vor, wenn wir einander segnen, wenn wir das aussprechen, was Gott, ja, das Wort bekennen, im Griechischen heißt ja homologeo, das Gleiche sagen. Wenn du das sagst, was Gott sagt, das hat Power, nicht weil du toll bist, sondern das, was er sagt, hat Power. Deswegen bekennen wir, deswegen ist ja nicht nur bekennen und bekennen willen, sondern bekennen, weil Gott es sagt. Nicht, weil du es sagst, und weil du es bist, sondern weil du sagst das, was Gott sagt. Deswegen hat Power. Deswegen, wenn ich irgendwas sage, du, Frau Merkel hat das gesagt, bringt nichts. Aber wenn ich mit Stempel und Siegel als Bote von Frau Merkel und sage, hier, dann gilt, warum? In der Autorität. Und wenn du das bekennst, weil du in der Autorität Gottes bist und sagst, was ist das von Power? Weil Gott mit dir ist. Und deswegen sage ich, wenn wir einladen, Gott komm mit. Lass uns das tun. Und dann ist klar, kapitulieren, stimmt's? Das universelle, internationale Zeichen der Kapitulation ist was? Oder? Ich gebe auf. Hände hoch, ja? Oder ich schiebe. Ja? Meine Frage heute Morgen ist, bist du bereit, heute aufzugeben? Nicht um aufgeben willen, sondern, Herr, ich ergebe mich. Ja? Es gibt einen Unterschied zwischen einfach nur aufgeben, ja, oder wirklich aufgeben an Gott, so richtig sich ergeben an Gott. Denn wenn du Gott, an Gott aufgibst, oder sich ergeben, dann übernimmt er das Kommando. Aber wie oft wollen wir, dass wir selber am Steuer, anstatt dass Gott die Kontrolle übernimmt in unserem Leben. Das ist ja das Problem. Ja, es gibt ja diese Story, was viele Pastoren so erzählen, ne? Gesagt, wir singen immer ja, du bist Herr, ne? Aber wir sitzen immer noch, oder er ist Herr, ja, aber du sitzt aber am Steuer und zeigst so, ja, er ist Herr, aber du steuerst selber. Eigentlich musst du hinten sitzen und singen, er ist Herr, und er steuert. Er ist Herr. Ja? Komm und ergebt euch dem Herrn. Das ist die Einladung, indem du hingibst. Wenn du deine Hände zu ihm hebst, dass er die Kontrolle hat. Und zuletzt umarmen. Umarmen. Das ist das Schöne, ist gesagt, indem du dich hingibst und deine Hände hebst und ausstreckst, dann bedeutet, dass du das einfach, das, was Gott ist und was Gott hat, auch umarmen für dein Leben. In der Anbetung kommen wir und umarmen das, was Gott vorhat. Ja? Das Schöne an dieser Umarmung ist gesagt, hey, du umarmst die Verheißung Gottes für dein Leben. Die Frage ist gesagt, hey, umarmst du das? Hältst du fest an der Verheißung, was Gott zu dir gesprochen hat? Gott ist der Vollstrecker seines eigenen Wortes. Ich habe ja schon erzählt, gesagt, dass eine meiner Leiterinnen damals gesagt, 25 Jahre für ihren Mann gebetet. 25 Jahre lang, das ist schon lang. Und der Mann hat sich bekehrt, ließ sich taufen, folgt Jesus nach. Super. Wir als Gruppe, wir waren so, boah, on fire. Wenn du siehst, wie diese Frau jedes Mal für ihren Mann betet und dann selbst miterlebst, wie diese Person zum Glauben kam, sich bekehrt, ihr Leben hingibt und dann ließ, ich darf das Vorrecht, ihn zu taufen. Haben wir ja erzählt, Abraham, wie lange er warten muss auf die Verheißung, aber Gott ist immer treu und lässt auch seine Verheißung. Und wir haben ja dieses Lied schon immer wieder gesungen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das was? Ja! Und in ihm auch das Amen. Ja? Alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in Christus. Gott zum Lob durch uns. Umarmst du das, was Gott für dich verheißt? Weil manchmal du bist vielleicht entmutigt, wenn über Jahre jetzt irgendwie das noch nicht gekommen ist, sagen, hey, halte fest. Deswegen gibst du dich hin. Und indem du dich hingibst, umarmst du das, was Gott verheißen hat. Ich möchte wirklich heute Morgen, dass du bewusst und neu sag, dich hingibst. Du sagst, Herr, ich umarme das, was du mir verheißen hast. Du hast mir damals gesagt. Deswegen gesagt, hey, interessant, dass es gibt ja zwei Worte im Griechischen. Das Wort Logos und das Wort Rhema. Also nicht Rheuma, ja, bitte. Rheuma kommt nicht von Gott. Bitte. Gott gibt uns nicht Rheuma, sondern er gibt uns Rhema. Halleluja, genau. Das ist, Und wenn man manche Christen glaubt, dass das Rheuma von Gott kommt, dann sagen wir, haben eine ganz andere Theologie. Gutes und Vollkommenes kommt von Gott. Deswegen, er schickt uns keine Rheuma. Wir glauben sowas nicht. So, interessantes Wort. Rhema. Aber viele Dinge. Er ist das Logos, er ist das Wort, das zu uns gekommen ist, aber dann jetzt kommt. Matthäus 4,4. Man lebt nicht nur von Brot allein, sondern von? Aha, welches Wort ist das? Rhema. Du lebst nicht von Logos. Du sollst deine Bibel lesen, gar keine Frage. Aber Ernährung geistlich ist, was Gott zu dir spricht. In deinem Geist. Du sollst deine Bibel lesen, aber ich hoffe und bete, während du deine Bibel liest, dieses Wort, ein Rhema wird für dich und das ist Nahrung für deinen Geist. Und dann, Epheser Kapitel 6. Wir kennen ja Waffenrüstung, stimmt's? Helm des Heils, Schuhe der Bereitschaft, Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schild des Glaubens und Schwert des Geistes, welches Wort Gottes ist. Und was ist das Wort im Griechischen dort? Rhema. Du kämpfst nicht mit Logos, sondern du kämpfst mit Rhema. Deswegen gesagt, einfach nur gesagt, viele, das ist ja das Problem auch bei manchen charismatischen Christen, ist gesagt, bekennen, bekennen, bekennen. Aber das ist keine Realität. Das Wort, deswegen sage ich, hey, das Wort Gottes ist kein Mantra. Kannst du nicht einfach so nehmen und Mühe. Sondern das ist Realität für dich ist. Das Rhema-Wort. Deswegen damals gesagt, als ich dann hier Deutschland verlassen musste, ganz am Anfang, ich war so ein bisschen verwirrt. Gott hat zu mir gesprochen, ich soll nach Deutschland kommen. Ich bin in Deutschland gekommen. Dann nicht an der Uni, sondern an der Bibelschule gelandet. Plötzlich wurde mein Visum nicht verlängert. Ich sage, hey, wieso? Ja, sie studieren ja nicht. Ja doch, in der Bibelschule. Ja, aber das ist die staatlich anerkannte Schule. Ich sage, okay, was soll ich machen? Ja, sie müssen wieder zurück und alles wieder von vorne beantragen. Ich sage, kann man das nicht hier? Das ist deutsche Bürokratie, manchmal denkst du, wir sind, verstehe nicht, aber okay. Bin dann zurück nach Indonesien geflogen, jeden Tag an der deutschen Botschaft, hat alles gesprochen und dann hat Gott gesagt, hey, rede mit der Frau auf Deutsch. Alles klar. Bin ich dann da und die Frau hat mir erstmal so mit großen Augen angeguckt, weil plötzlich ein Indonesier, der mit ihr dann Deutsch spricht. Und dann war dann wirklich sehr weise von Gott. Ich sage, wenn Gott dir einen Tipp gibt, dann musst du schon folgen. Und da wusste sie dann, ich sag, sie waren schon in Deutschland und so weiter. Und nach 6 Wochen, war es ein bisschen lange, das war dann, ich sag, war über Weihnachten und Neujahr, nach 6 Wochen habe ich dann mein Visum wieder gekriegt. Warum? Weil Gott zu mir gesprochen hat. Ich habe dann wirklich jeden Tag proklamiert, gesagt, Gott, du hast gesagt, mein Platz ist und so. Rhema, weil Gott genau dieses Wort gesagt und du kämpfst, deswegen ist ja Schwert des Geistes, du kämpfst mit dem Wort. Und deswegen möchte ich, dass du kämpfst. Gesagt, wenn diese Verheißung von Gott, Gott hat zu dir gesprochen, was auch immer diese Verheißung ist, dann möchte ich, dass dieses Rhema, Wort von Gott, dass du es benutzt als Schwert und sag, Herr, du hast gesagt, du hast gesagt, du hast gesagt und kämpfst, indem du umarmst und kämpfst. Die Verheißung wird sichtbar. Glaub mir, es wird sichtbar. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Gott es sagt. So deswegen, Zusammenfassung. Streck dich aus, gib dich hin. Das ist dieses Thema Hingabe an Gott. Streck dich aus nach Gott. Wirklich, heb deine Hände, streck dich aus nach Gott. Bitte. Bitte Gott. Und dann lad ihn ein. Er wohnt in dir, du musst ihn nicht einladen, aber du musst ihm Raum geben, dass er den Platz hat. Und dann ergebe dich. Dann übernimmt er. Ich sage immer, in Indonesien gibt es, wenn du Hände hochhebst, dann kommt er mit seinen Händen runter und hilft dir. Aber wenn du die Hände nie hochhebst, dann hebt er die Hände hoch. Das musst du machen. Ja? Aber wenn du sagst, ich heb die Hände hoch, ich gebe auf, dann macht er. Aber wenn du sagst, ich mache, dann macht er die Hände hoch. Die Frage, was willst du? Will er? Soll er die Hände hochheben oder willst du? Darfst du entscheiden. Zum Schluss umarmen und kämpfst mit der Verheißung von Gott. So, was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen durch dieses Wort? Und Herr, ich bete, dass du jetzt meine Geschwister segnest. Herr, wir wollen einfach als Gemeinde neu uns hingeben. Wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Wir wollen deine Gegenwart in unserer Mitte, in unserem Leben. Und sagen, komm, übernimm du, Herr. Wir ergeben uns ganz neu. Wir strecken uns aus. Komm, du darfst einfach dich ausstrecken, wenn du möchtest. Du kannst stehen, sitzen, wie du willst. Ich sage, wo ist der Punkt von diesen fünf Dingen? Vielleicht musst du neu kapitulieren heute Morgen. Dann ergebe dich. Vielleicht bist du entmutigt, weil die Verheißung irgendwie sieht so aus, als ob es zögert. Aber Gott sagt, halte fest an die Verheißung, kämpf. Auch mit dem Wort, das er zu dir gesprochen hat. Das ist deine Waffe. Halte fest an der Verheißung Gottes für dein Leben. Sei nie entmutigt. Vater, ich bete, dass alle Entmutigung und Müdigkeit jetzt auch, geistlich, seelisch, weil du gesagt hast, Herr, dass du bist treu, du zögerst nicht, sondern du wirst die Verheißung vollbringst, Herr. So segne ich meine Geschwister, dass sie wirklich deine Verheißungen neu umarmen. Und Vater, wir wollen wirklich neu dich einladen. Komm in unserem Leben. Und Vater, dass unser Leben gekennzeichnet ist mit deiner Gegenwart, dass wo wir hingehen, geht deine Gegenwart mit uns. Diese Spuren von Fett, diese Spuren von Salbung, von Salböl, weil du hast unser Haupt mit Öl gesalbt, Herr, wie dein Wort das sagt. Wir sind gesalbt. Und so bete ich, Vater, ein Spuren von Salbung soll sichtbar sein, dass Menschen um uns herum deine Gegenwart erleben, deine Gegenwart spüren. Wir sind Träger deiner Herrlichkeit. Du wohnst in uns. Wir sind der Träger. Vater, gerade in dieser Zeit, wo das eine Träger von Virus und so weiter und so fort, die danken dir, Herr, dass das nicht bei uns ist, sondern wir sind Träger deiner Herrlichkeit. Und so proklamiere ich über uns, Herr, dass wir Träger deiner Herrlichkeit sind. Überall, wo wir hingehen, deine Herrlichkeit ist sichtbar. Dafür segne ich uns alle in Jesu Namen. Amen.